Hey, Katrin.
Hallo.
In was für einer Gegend wohnst du bitte?
Wieso?
Ich habe gerade hinter einem kleinen Suzuki geparkt.
Ja.
Hier direkt ums Eck bei dir. Kannst du aus
Ja.
dem Küchenfenster gucken, einmal links scharf gucken. Da stehe ich. Ich stehe hinter einem Auto, kleiner Suzuki, weiß, steht hinten drauf, sponsored by Oma und Opa.
Ja, das ist hier, glaube ich, öfter mal. Oft bauen ja auch die Kinder hinten auf dem Grundstück der Eltern noch das Häuschen. Also
Ah.
sehr viele, mit denen ich früher zur Schule gegangen bin, wohnen immer noch hier.
Das sind die Großeltern.
Ja, wahrscheinlich, das sind die Großeltern.
Den bist du noch in den Kindergarten gegangen. Nein, kleiner Scherz.
So alt bin ich noch nicht.
Okay, gut, aber haben wir das auch mal geklärt. Unter allen schlimmen Aufklebern, die man hinten am Heck haben kann, von ich bin gut drauf, bist du gut runter, bis über zu Cheyenne Chantal an Bord,
Oh ja.
ist sponsored bei Oma und Opa einer der schlechteren, die ich gesehen habe.
Ja, aber einer der wahreren. Wahrheitsgehalt ist hoch.
Stimmt. Okay, gut. Kommen wir mal ins Hier und Jetzt, Katrin. Wir sind ja jetzt gerade durchaus ungefähr auf der Hälfte unserer, ich nenne es mal liebevoll, unserer Pornostaffel. Und wir haben schon viele verschiedene Facetten dieses Komplexes beleuchtet. Zur Erinnerung, unser Ziel ist es ja herauszufinden, welchen Preis zahlen wir eigentlich für das inzwischen maßlose Ausleben unserer Lust im Digitalen. Fakt ist, bei Themen, die eine Gesellschaft so grundlegend prägen, wie eben der Siegeszug der Online-Pornografie, gibt es eigentlich immer Gewinner und Verlierer. Einige davon haben wir ja bereits benannt, darunter das pornoproduzierende Gewerbe, das den Anschluss ans digitale Zeitalter verpasst hat. Aber auch bereits im Internet etablierte Studios gingen nicht zuletzt während der Corona-Pandemie durch echte existenzielle Krisen, von denen sich einige heute, ja, bis heute nicht wirklich gänzlich erholt haben. Denn Online-Pornografie erfährt durch Plattformen wie zum Beispiel OnlyFans eine nie dagewesene Demokratisierung. Gut für die einen, die Content-KreatorInnen, schlecht für diejenigen, die lange Zeit die Regeln bestimmt haben. Gut auch für jene, die keinen oder einen nur erschwerten Zugang zu erotischen Angeboten haben. Ich denke da zum Beispiel an Menschen mit Behinderung. Natürlich schafft Online-Pornografie am Ende aber auch eine ganze Bandbreite an Jobs entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Produktion bis zum Hosting. Also wir sind da so jetzt noch in so einer etwas ambivalenten Situation, würde ich sagen.
Das stimmt, das darf aber nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass genau deren Erfolg in Teilen auf dem Missbrauch der Privatsphäre Dritter fußt. Damit sind jetzt diejenigen gemeint, denen man gewaltsam das Recht am eigenen Bild genommen hat, indem man sie ja zum Beispiel ohne Einwilligung nackt im Netz zeigt. Exposed, entmündigt, entwürdigt. Das war auch das Thema unserer letzten Folge, in der wir mit dem Journalisten Sebastian Meineck über bildbasierte sexuelle Gewalt im Internet gesprochen haben. Kein Randphänomen, sondern ein beinahe schon strukturelles Problem, das lange Zeit ignoriert worden ist.
Ich fand den Dreiklang gerade sehr schön. Exposed, entmündigt, entwürdigt. Das erinnert mich an eine Anekdote einer ehemaligen Kollegin von mir, die mal eine ganze Weile lang so ein bisschen Boulevardjournalismus gemacht hat und mir mal erzählt hat, dass ihre schönste, ihre beste Zeile oder Überschrift aus ihrer eigenen Feder die folgende war: nackt zerhackt und angekackt.
Okay.
Ich liebe Dreiklänge.
Ja.
Wenn sie gut gemacht sind.
Und so diese Alliteration noch dabei.
Ja, wunderbar, ganz, ganz toll. Gut, aber du hast gerade von strukturellen Problemen gesprochen. Ja, und wo wir schon bei dieser Art Probleme sind, lass uns heute mal über die Rolle von Dating-Apps in dieser ganzen Gemengelage sprechen. Denn Tatsache ist ja, dass mehr als 80% pornografischer Angebote im Netz ja über das Smartphone konsumiert werden. Also das ist eine Zahl, die ich kürzlich gefunden habe. Ich meine, es liegt auf der Hand, ne? Der Großteil des Internetkonsums erfolgt ja auch über mobile Endgeräte und eben genauso daten wir. Wir swipen, liken, herzen, alles mit dem Daumen. Was also macht das mit uns, wenn auf der Fernbedienung unseres Lebens, welche das Smartphone ja nun mal ist, Online-Porn im wahrsten Sinne des Wortes auf der Kurzwahltaste steht, gleich neben Tinder, Bumble, Grindr und Co., die als Apps nicht nur eine ähnliche Bedienbarkeit vorweisen, sondern auch auf anderer Ebene starke Parallelen zeigen?
Das kommt ganz drauf an, auf welchen Aspekt des gesellschaftlichen Miteinander wir uns konzentrieren wollen. Bindungsprobleme, Sexualisierung und Objektifizierung, Suchtpotenzial, Kompromissbereitschaft. Wir haben es hier mit einer ganzen Bandbreite an Herausforderungen zu tun. Herausforderungen, die klar aus der Schnittmenge von Pornokonsum und Dating im Internet stammen. Und das Traurige ist, viele davon nehmen wir schon fast als normal hin.
Hm.
Besonders offensichtlich ist es ja bei der Objektifizierung. Klar, beim Swipen durch die Dating-Apps kann man den Charakter und die Werte der Person jetzt nicht erkennen. Hier zählt einfach der erste Eindruck und auch die Fähigkeit der Selbstdarstellung.
Hm.
Die hier angezeigten NutzerInnen werden gar nicht so als Gesamtperson wahrgenommen. Was zählt, ist das Bild und daraufhin entscheiden wir, wird die Person in den virtuellen Warenkorb gepackt oder nicht.
Wir shoppen Personen.
Ja, genau.
Hm. Menschenhandel, mal anders. Oh Gott.
Mach weiter. Aber du bist da gar nicht so auf dem falschen Weg, denn interessant ist, dass wir männliche Fotos und weibliche Fotos unterschiedlich betrachten. Also gerade wenn die darauf abgebildeten Personen nur leicht bekleidet sind. In einem Experiment haben belgische und US-amerikanische PsychologInnen untersucht, ob Menschen beim Betrachten von Fotos von kaum bekleideten oder nackten Personen diese als Menschen oder als Objekte wahrnehmen. Und das Ergebnis zeigt wirklich Erstaunliches. Frauen werden wortwörtlich als Sexobjekte wahrgenommen.
Hm.
Dies haben sie durch den Inversionseffekt ermittelt. Also das heißt, sie haben die Bilder umgedreht und auf dem Kopf präsentiert. So können Menschen Gesichter schlechter erkennen, Objekte aber werden gleich gut erkannt.
Da bekommt der Begriff von Kopf bis Fuß
ja, genau.
Eine ganz neue Bedeutung.
Ja, und die haben dabei festgestellt, dass Männer auf Fotos schwerer wiedererkannt werden, Frauen nicht.
Hm.
Und das deutet eben genau darauf hin, dass Männer als Personen, Frauen aber nur als Objekte wahrgenommen werden. Eine mögliche Schlussfolgerung der ForscherInnen ist, dass sich Frauen nicht mit den sexualisierten Bildern identifizieren, während Männer sich hingegen sexuell angezogen fühlen.
Mhm.
Diese Wahrnehmung als Objekt scheint so ein richtig tief verwurzeltes Denkschema zu sein, also nichts, was wir jetzt durch Selbstreflexion irgendwie wegkriegen.
Ja, aber wie das Dating-Profil am Ende gestaltet wird, ist ja dann Sache der Userin oder des Users. Also wenn ich nicht im knappen Bikini posiere, dann werde ich ja auch nicht objektifiziert. Und jetzt, wo ich das sage, schäme ich mich gerade selbst.
Ja.
Aber was hatten Sie an?
Genau. Aber genau das habe ich mir auch gedacht. Also warum nimmt man nicht das Foto mit der zugeknöpften Bluse? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass egal ob Mann oder Frau im Kosmos der Dating-Apps, wo es halt um Likes und Matches geht, ist das Ziel, dass man sich so präsentiert, dass man möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt.
Hm.
Bei Männern sind das zum Beispiel Autos. Hierzu habe ich sogar eine Studie aus der GQ gefunden. Teure Autos erhöhen tatsächlich die Chance auf ein Match. Und bei Frauen, naja, die sollen möglichst fuckable sein, um viele Matches zu bekommen.
Da reicht das Klappfahrrad,
ja.
Nackt auf dem Klappfahrrad. Nackt, zerhackt und zugeklappt.
Oh Gott.
Isa, ja. Woran erkennt man, dass du irgendwann mal überarbeitet bist?
An deinen Alliterationen.
Unter anderem, ja.
Nach diesen ganzen Fakten können wir uns mal die Frage stellen, ob die UserInnen von Dating-Apps wirklich auf eine Beziehung aus sind oder eben nur auf Sex. Ich will das hier gar nicht bewerten. Alles ist okay, solange es für alle Beteiligten okay ist.
Du klingst fast schon wie Sebastian Meineck.
Das stimmt.
Grüße gehen raus.
Und da hat er ja auch recht.
Das stimmt.
Ich habe hier eine richtig interessante Zahl aus dem Jahr 2023, also von letztem Jahr gefunden, wonach 2/3 aller Tinder-NutzerInnen vergeben sind. Und das Ganze ja zur Selbstbestätigung wahrscheinlich machen, um mal den Marktwert auszutesten. Danach kommt die Gruppe von denen, die einfach nur unverbindliche Sexkontakte suchen. Und laut einer anderen Studie, witzigerweise von einem Studentenkreditfinanzierer, sind gerade mal 4% auf der Suche nach einer echten Beziehung.
Naja, und die App-Anbieter selbst haben das natürlich längst erkannt und richten ihr Angebot auch auf die sexuellen Bedürfnisse ihrer NutzerInnen aus. Die einen machen das ganz offensichtlich, die anderen tarnen das Ganze hinter dem Versprechen, bei der Suche nach der wahren Liebe zu helfen. An dieser Stelle kommt nun so ein kleiner Nutzwert-Part zum Einsatz. Wir sind ja auch ein Nutzwert-Podcast. Wir wollen zeigen, wer eigentlich was anbietet. Also wir werden jetzt mal nur auf die Wesentlichen angeben. Ich habe kürzlich eine Zahl gelesen, es soll wirklich 2500 Online-Dating-Plattformen geben.
Ach echt?
Ich finde das gut. Es gibt ja auch viele Special Interest, aber wir fokussieren uns jetzt mal auf die Wesentlichen. Also liebe Leute, liebe HörerInnen, Hefte raus, wir schreiben eine App-Kundearbeit. Fangen wir an mit Grindr. Grindr ist bekannt für spontane Sexdates unter schwulen Männern basierend auf der Nähe der Nutzer. Es konzentriert sich hauptsächlich auf Fotos und weniger auf Persönlichkeitsmerkmale, wobei die App vor allem in größeren Städten genutzt wird. So, als nächstes auf dem Plan OkCupid. Diese App stellt detaillierte Fragen zur Persönlichkeit und ermöglicht es den NutzerInnen, ihre Beziehungswünsche genau anzugeben. Mit einem ausgeklügelten Algorithmus werden passende Matches generiert, was zu tieferen Gesprächen oder sogar Freundschaften führen kann.
Freunde von mir haben sich darüber kennengelernt und werden heiraten.
Wow, ich hoffe, du bist Trauzeugin.
Nee,
schade. Dann haben wir Field mit Doppel-E geschrieben. Das ist eine Plattform für Fetische und polyamore Beziehungen, die eine Vielzahl von sexuellen Identitäten und Vorlieben abdeckt. Die App ermöglicht es den NutzerInnen, ihre spezifischen Wünsche offenzulegen und nach Gleichgesinnten zu suchen. So hast du da auch Leute, die sich darüber kennengelernt haben und jetzt eine Fetischhochzeit feiern oder so?
Nee, noch nicht.
Gut, kann ja noch werden.
Genau.
Bumble. Ja, Bumble, ganz interessant, folgt dem Wischprinzip ähnlich wie Tinder, aber mit dem Unterschied, dass Frauen zuerst schreiben müssen, also den ersten Schritt machen müssen. Dies fördert ein feministisches Umfeld, heißt es, seitens des Anbieters. Und über den Biz-Modus, mit Doppel-Z geschrieben, Biz für Business, lässt sich übrigens auch das geschäftliche Netzwerk erweitern. Ich sag nur, das LinkedIn-Verlustbeutel.
Oh Gott.
Ja, und wo haben Sie Ihr Projekt begründet? Auf einer Dating-App, wo sonst? Wobei, aber wir hatten das Thema auch schon mal. Manchmal auch gerne LinkedIn als Dating-App missbraucht wird, ne?
Ja.
Also gut, Beziehungs- oder Single-Börse-Arbeitsplatz, da ist manchmal was dran.
Das stimmt. Aber wenn Bumble auch diesen Biz-Modus hat, dann kannst du ja auch deinem Partner sagen, nee, ich nutze das halt nur für Business-Kontakte.
Vielleicht war das die Intention. Aber kommen wir noch zu Tinder. Das können wir ja jetzt nicht auslassen. Das ist natürlich der Klassiker unter den Dating-Apps und bietet ein sehr breites Spektrum an NutzerInnen und ermöglicht es auch eben jenen NutzerInnen, ihre Profile sehr kreativ zu gestalten. Es ist bekannt für seine einfache Bedienung und die Möglichkeit, potenzielle Matches schnell zu finden. Also das mit dem Wischen nach links und rechts, das kommt ja sozusagen daher. Wenn wir das mal so betrachten, das ist jetzt wie gesagt nur ein kleiner Auszug gewesen, aber da, ja, das ist schon mal so die großen. Wir können aber, wenn wir das mal so auf uns wirken lassen und auf die unterschiedlichen Ausrichtungen dieser Apps und was sie so besonders macht, wir können hier, glaube ich, schon von einer Art App-Ökonomie sprechen. Mhm. Wobei die hier genannten Angebote auch wirklich nur die bekanntesten wiedergeben. Und die sind ja schon sehr unterschiedlich untereinander. Tatsächlich gibt es noch wesentlich mehr, vor allem solche, die, sagen wir mal, die sehr speziellen Interessen jenseits des Mainstreams bedienen. Nichtsdestotrotz, der plattformökonomische Ansatz sorgt dafür, dass beim Online-Dating wirklich nichts dem Zufall überlassen wird. Das sind schon sehr starke Kräfte im Hintergrund, die die NutzerInnen-Erfahrung gestalten und auch massiv beeinflussen. Und dazu zählt natürlich auch, die NutzerInnen möglichst lange bei Laune zu halten. Personalisierung. Das ist das Gebot der Stunde bei diesen Apps. Wir kennen es aus dem E-Commerce, wir kennen es aus Social Media und noch viele mehr. Und jetzt, wie gesagt, auch beim Daten.
Ja, das stimmt. Plattformökonomie äußert sich ja auch in Vielfalt. Und die spiegelt sich auf dem Display der NutzerInnen wieder. Im Durchschnitt sind Singles ja auf mehr als einer Dating-App registriert in den Phasen des aktiven Suchens. Und was sagt das denn über sie aus? Ja, also ich würde sagen, dass die Art, wie die Apps gemacht sind, einfach sehr gut greift. Den Herstellern geht es ja gar nicht darum, tatsächlich jetzt romantische Dates zu ermöglichen, sondern wenn wir mal genau hinsehen, geht es wie bei allen anderen Apps auch darum, die NutzerInnen am Screen zu halten. Gamification mit Swipe links, Swipe rechts und Belohnung fürs Dopaminzentrum bei einem Match. Aber auch wie beim Daddelautomaten ist es hier darauf ausgelegt, dass die NutzerInnen dann nicht aufhören. Mit einer unendlich langen Liste an weiteren Profilen werden wir animiert zu schauen, ob noch ein weiterer Gewinn, ein höherer Gewinn vielleicht sogar auf uns wartet und vielleicht doch noch ein weiteres Profil in diesen virtuellen Warenkorb gelegt werden kann. Und diese Ausrichtung mit gefühlten endlosen Swiping-Möglichkeiten und die Möglichkeit, immer wieder neue potenzielle PartnerInnen zu finden, kann dazu führen, dass NutzerInnen weniger bereit sind, sich auf eine tiefe emotionale Bindung einzulassen.
Hm.
Dies kann auch die Entwicklung stabiler und langfristiger Beziehungen tatsächlich erschweren. Das ist gar nicht so einfach zu messen, da sich der Einfluss von Dating-App so schwer isoliert betrachten lässt. Interessant ist jedoch, was ForscherInnen der Universität Radboud in den Niederlanden herausgefunden haben. Menschen, die Dating-Apps verwenden, sind grundsätzlich unzufriedener mit ihrem Beziehungsstatus. Jetzt guckst du auch schon ganz fragend.
Moment. Jetzt verstehe ich's.
Ja. Und warum das so ist, das lässt sich eben dann auch nur vermuten. Der beteiligte Forscher Arc von Stekelenburg meint, die Apps sind immer verfügbar und der Pool an potenziellen Partnern so riesig, dass die Menschen möglicherweise mehr Druck verspüren, jemanden zu finden. Das könnte dazu führen, dass sie mit ihrem Beziehungsstatus weniger zufrieden sind. Es könnte aber auch sein, dass Menschen, die ohnehin nicht besonders glücklich mit ihrem Single-Dasein sind, eben häufiger mobile Dating-Apps nutzen als Menschen, die völlig zufrieden sind.
Mhm.
Besonders unzufrieden sind übrigens Frauen. Laut von Stekelenburg seien sie eher auf der Suche nach festen Beziehungen als Männer. Und sein Zitat dazu ist, im Vergleich zu Frauen nutzen Männer Dating-Apps eher zur Unterhaltung, einschließlich ja zum Gelegenheitssex. Und das könnte bedeuten, dass einige der Frauen, die Dating-Apps nutzen, eben nicht das gefunden haben, wonach sie suchen. Also ich denke, hier ist definitiv Potenzial für weitere Studien. Und wenn du dir überlegst, wie viele Menschen Dating-Apps verwenden und all diese eben noch unzufriedener sind als die, die es nicht nutzen, dann hat das schon einen riesen Impact auf die Gesellschaft, wenn so viele Menschen unglücklich sind.
Krass.
Ja.
Ein krasses Überangebot, der schnelle Kick und die ständige Suche nach etwas Besserem. Wenn du mich fragst, sind das wesentliche Zutaten von Suchtverhalten, was
oh ja.
du hier gerade auch so ein bisschen
ja.
ausgerollt hast. Und da gibt es, finde ich, deutliche Parallelen zwischen Online-Dating und Online-Pornografie. Der gemeinsame Nenner ist die ständige Verfügbarkeit und die sofortige Befriedigung der Bedürfnisse. Beide Plattformen, also Dating und Porn, bieten kontinuierliche Belohnungen, sei es durch Matches oder durch die sexuelle Erregung, die zu wiederholten Gebrauch führen, um diesen Kick eben immer wieder erneut zu erleben. Ich, für meinen Teil, bin zutiefst davon überzeugt, während Online-Porno-Plattformen deine Fantasie anregen, suchst du in der Dating-App nach der Person, an der du dich ausleben kannst. Und umgekehrt übrigens genauso. Es gibt also so etwas wie eine unsichtbare Brücke, über die die NutzerInnen gelenkt werden. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass viele NutzerInnen mitunter gar nicht mehr wissen, wo sie sich gerade befinden. Auf der Dating-Plattform oder bei X-Hamster und Co. Die Grenzen lösen sich auf, da das Nutzungsverhalten sich kaum unterscheidet. Beides ist rund um die Uhr zugänglich. Man versteckt sich hinter so einer digitalen Barriere, was die Hemmschwelle senkt und auch diesen häufigen Gebrauch fördert. Algorithmen machen dir passgenaue Vorschläge, was deine Engagement Rate hochhält, wie wir wissen. Du erfährst einen permanenten Dopaminkick, du hast es eben angesprochen. Also für mich alles Suchtverhalten pur oder zumindest suchtförderndes Verhalten pur. Ja, und das machen sich die Anbieter natürlich zunutze und versuchen das Ganze zu monetarisieren. Tinder-Mutterkonzern Match Group sieht sich aktuell mit einer Sammelklage konfrontiert, wonach süchtig machende Funktionen deren Apps am Pranger stehen. NutzerInnen werden demnach in einem Zustand der ständigen Nutzung und des Abschlusses teurer Abonnements gefangen gehalten, heißt es.
Oha.
Die KlägerInnen, 6 an der Zahl, fordern Schadenersatz für Personen, die in den letzten 4 Jahren für die Nutzung dieser Apps bezahlt haben. Und sie verlangen eine Warnung vor der Suchtgefahr, die von den Apps ausgeht. So, und jetzt wird's interessant. Das Hauptargument der KlägerInnen ist, dass das Design der Apps anerkannte dopaminmanipulierende Produktfunktionen verwende, um die NutzerInnen zu SpielerInnen zu machen, die, wie wir wissen, auf der Suche nach psychologischen Belohnungen sind, die Match absichtlich schwer fassbar macht. Die Klage, sofern sie erfolgreich ist, könnte weitreichende Auswirkungen haben und potenziell zur Änderung in der Gestaltung und Nutzung von Online-Dating-Apps führen.
Ja, krass. Ja, diese süchtig machenden Designs von Apps und Algorithmen sind ja auch keine neuen Gäste hier in unserem kleinen Podcast-Studio.
Wir waren schon öfter hier.
Genau. Immer mehr Apps gehen genau in diese Richtung. TikToks mit diesem endlos Scrolling, YouTube, das dich durch geschickte Empfehlungen und immer noch ein weiteres Video dich immer noch mehr gucken lässt, während es dich gleichzeitig empört und vielleicht sogar auch radikalisiert. Mhm. Instagram, Snapchat und andere Social Media Kanäle, die bei denen der Fokus inzwischen auf so kurzlebige Stories und Reels ist, damit sich die UserInnen mehrmals täglich in diese App einloggen, damit sie auch ja nichts verpassen.
Ich dachte, du sagst jetzt nicht mehrmals täglich einen runterholen.
Nee, auf Insta. Wer weiß. Ja, ein weiterer Gast, den wir in unserer KI-Staffel immer wieder in der Runde hatten, war die Diskriminierung durch Algorithmen. Und hier treffen wir sie wieder in der Form der Diskriminierung durch Dating-App-Algorithmen.
Ich meine, das wäre ja ein, ich denke jetzt gerade zurück, ne? Das wäre ein echt interessanterer Aspekt gewesen für die Podiumsdiskussion bei der Körperstiftung.
Oh, stimmt, das hatten wir gar nicht, das
Thema. Genau, zur Erinnerung, wir hatten über Altersdiskriminierung gesprochen. Und wusstest du, Katrin, dass die EntwicklerInnen dieser speziellen Algorithmen sich bei den Algorithmen zur Bewertung der Spielstärke von Schachspielern bedient haben?
Nee.
Um, wie gesagt, Matching-Algorithmen zu programmieren? Ja, leider sind auch diese absolut nicht frei von Vorurteilen, sondern verstärken diese. So führen sie dazu, dass insbesondere asiatische Männer und schwarze Frauen seltener als potenzielle Partner vorgeschlagen werden. Tinder hat sich mittlerweile vom sogenannten ILO-Score verabschiedet, doch die neuen Kriterien sind nicht besser. Jetzt zählt, wo, wann und wie oft man die App nutzt und wer nicht ständig online ist, hat schlechtere Karten. Man hat also eigentlich nur den Suchtfaktor ausgetauscht. Aber Katrin, nochmal kurz einen halben Schritt zurück. Du bist ja hier Abkürzungsbeauftragte. Ich habe hier gerade eine vermeintliche Abkürzung benutzt, den ILO-Score. Aber ILO ist gar keine Abkürzung, sondern steht wofür?
Das ist der Name von dem Erfinder der Wertungszahl für die Spielstärke von Schachspielern. Und er heißt Arpad Ilo.
Genau, und es hat nichts mit dem Electric Light Orchestra zu tun. Boomer wissen, wovon wir sprechen.
Das stimmt. Gut.
Andere Apps versuchen auch, diesem Hamsterrad zu entkommen. Und so erlaubt die Dating-App Once zum Beispiel, die haben wir jetzt nicht aufgeführt, die ist wohl noch so ein bisschen am Kommen, nur ein Match pro Tag und zeigt transparent alle Attraktivitätsscores an.
Ja, witzig.
Ja. Aber diskriminierende Algorithmen sind ja hier nicht das einzige Problem. Die vorgegebenen Kategorien und Suchmöglichkeiten der Apps verfestigen stereotype Sichtweisen und diskriminieren diverse Identitäten schon bei der Datenerfassung. Während Tinder nur nach Männern oder Frauen suchen lässt, bietet OkCupid eine größere Vielfalt an Gender- und Orientierungsoptionen. Und wer sich nicht in die engen Schubladen einordnen kann oder will, bleibt bei vielen Apps außen vor. Und der muss sich dann an speziellen Apps wie eben Fleet bedienen. Also musst du einfach schon mal direkt mal in diese Fetisch-Ecke.
Ja, das stimmt.
Obwohl du wahrscheinlich gar keinen Fetisch hast, sondern einfach nur ein breiteres sexuelles Spektrum vorweisen kannst.
Bei unserer ganzen Kritik und Betrachtung von Dating-Apps fühle ich mich gerade wie in so einer Welt, die Huxley zeichnen würde. Also richtig schöne Dystopie. Und ich habe echt lange überlegt, wie wir jetzt mal die gute Seite von Dating-Apps hervorheben können. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist wirklich sehr groß, also über 1,90. Viele Grüße an Sina, die uns auch öfter mal hört.
Liebe Grüße.
Und für sie war es echt super, so eine spezielle Dating-App zu haben, eben für besonders große Menschen.
Ich habe auch so eine Freundin übrigens und die sind heute glücklich verheiratet und haben ein wunderbares Kind zusammen.
Ja. Siehst du, also da haben wir vielleicht schon so, ja, den positiven Aspekten. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade für die queere Community Dating-Apps so ein Game-Changer zum Besseren darstellen. Mhm. Denn gerade für queere Personen, die vielleicht nicht in einer Großstadt wohnen, ist es gar nicht so einfach, eine Partnerin zu finden. Mhm. Weder für die große noch für die kleine Liebe zwischendurch. Und ich denke, hier kann so eine Plattform mit Gleichgesinnten gut helfen, sich auch über größere Distanzen zu vernetzen.
Ich weiß, woran ich gerade denken musste.
Nee.
Folgender Dialog. Was ist dein Fetisch? Ach, ich bin über 1,90.
Ja. Vielleicht. Ich glaube, es gibt auch spezielle Apps für Trump-Supporter.
Oh Gott.
Ja. Ja, aber ich hatte mich so ein bisschen mit diesem ganzen Thema schon gedanklich so beschäftigt und dann bin ich beim Chaos-Kongress in diesen Vortrag vom lustigen Leo gegangen. Also lustiger Leo hörte sich schon mal gut an und der Vortragstitel vom Darkroom in die Blackbox, ja, da musste man einfach rein.
Ich kenne nur Leo Lausemaus.
Ja, der hat andere Themen. Ja, aber leider lassen seine Erkenntnisse, die er zusammengetragen hat, diesen positiven Aspekt dann doch wieder abdunkeln. In seinem Vortrag ging es hauptsächlich so um Cruising und Grindr. Und ja, das Grindr ist halt einfach so die Gay-Bar in der Hosentasche.
In der Hose.
Ja. Und er setzt aber nun leider häufig auch die Queer-Bars als Treffpunkt, mhm, was eben auch zum Rückgang traditioneller Szene-Kneipen führt. Während sich immer mehr queere Zentren für junge Menschen entwickeln, sterben diese klassischen schwulen Bars langsam aus. Sogar in Hamburg.
Ich kann mir aber vorstellen, in Corona-Zeiten war es sicherlich so der rettende Anker. Aber klar, irgendwann, ja, ist das natürlich auch überstanden und das New Normal sieht auch dort inzwischen anders aus.
Ja, das stimmt. Aber auch auf technischer Ebene sind diese Apps eine Gefahr für die UserInnen. Laut Menschenrechtlern sind Sicherheitskräfte unter anderem in Ägypten anonym auf einschlägigen digitalen Plattformen unterwegs, um Lesben, Schwule und andere queere Menschen juristisch zu verfolgen. Durch die Ortungsdienste und Undercover-Maßnahmen werden gezielt Menschen enttarnt und bestraft. Ja, und zusätzlich hat Grindr auch noch sensible Daten über HIV-Infektionen ihrer NutzerInnen weitergegeben. Ja, diese Informationen waren Ansteckungen, das Datum des letzten AIDS-Testes und so weiter. Das wurde an einen IT-Dienstleister gegeben, nicht aus böswilligen Zwecken oder zur Nutzung von Marketingmaßnahmen oder so, sondern einfach nur als Daten, um die Performance der App zu verbessern. Das, mhm, hat das norwegische Forschungsinstitut SINTEF herausgefunden und zu Recht stark kritisiert.
Ich wage jetzt mal sowas wie eine Zusammenfassung. Ich würde sagen, und du darfst gerne jederzeit widersprechen, also ich behaupte, Dating-Apps und Online-Pornografie verhalten sich zueinander wie so zwei Seiten derselben Medaille in der digitalen Kultur der ständigen Verfügbarkeit und sofortigen Befriedigung. Beide nutzen ähnliche Mechanismen, um NutzerInnen durch visuelle Reize und Belohnungen im wahrsten Sinne des Wortes zu fesseln. Und beide fördern eine Kultur der Objektifizierung und des schnellen, in Klammern, sexuellen, mhm, Konsums. Während Online-Pornografie vor allem die Fantasie bedient und visuelle Stimulation bietet, ermöglichen Dating-Apps die reale Umsetzung dieser Fantasien durch die Vermittlung von potenziellen PartnerInnen. Beide, das wissen wir jetzt auch, nicht erst seit heute, sind stark algorithmisch gesteuert, um NutzerInnen durch personalisierte Vorschläge und kontinuierliche Belohnungen zu binden, was zu süchtig machendem Verhalten führen kann. Siehe Sammelklage. Fakt ist, beides, sowohl Online-Dating als auch Online-Pornografie, haben die Wahrnehmung von Beziehungen und Sexualität in den letzten Jahren stark verändert. Sie fördern ein konsumorientiertes Verhalten und eine gewisse Oberflächlichkeit, die es schwieriger machen, tiefere und langfristige Bindungen einzugehen. Der ständige Zugang nach neuen Reizen und potenziellen PartnerInnen kann dazu führen, dass NutzerInnen weniger zufrieden mit ihrem aktuellen Beziehungsstatus sind und immer auf der Suche nach dem nächsten Kick bleiben. Und in beiden Fällen geht es weniger um das eigentliche Erleben von Beziehungen oder sexuelle Erfüllung, sondern vielmehr darum, die NutzerInnen in einem ständigen Zustand des Suchens und Konsumierens zu halten, was letztlich die Hauptmotivation der Betreiber dieser Plattform ist.
Gibt es eigentlich Unternehmen, die sowohl Dating-Apps als auch Porno-Plattformen betreiben?
Das wäre mal ehrlich.
Ja, das wäre ehrlich. Ja, und wirklich auch ein krasses Eingeständnis, wenn wir das betrachten, was wir suchen haben. Aber wie dem auch sei, den Preis, den zahlen am Ende wir VerbraucherInnen, indem wir unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit und oft auch unser emotionales Wohlbefinden opfern, während wir uns in einem endlosen Kreislauf aus Suchen, Vergleichen und Konsumieren gefangen halten.
Da war wieder der Dreiklang.
Das stimmt.
Und mit diesen Worten, mit diesen sehr weisen Worten von Katrin, verabschieden wir uns aus dieser Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns wieder in 14 Tagen.
Genau.
Okay, in 14 Tagen, da ist auch der Cyber Security Summit. Da machen wir einen Live-Podcast.
Das wird gut.
Das wird richtig gut. Den wird es auch auf diesem Kanal geben. Ist eine kleine Premiere für uns. Wir scheißen uns schon ein bisschen in die Büchse. Aber wir glauben an uns, es wird schon alles gut. Und wenn nicht, dann wird das hier einfach wieder IT-Therapie und wir arbeiten diesen Mega-Fail genau. auf, würde ich vorschlagen. Ja. Ihr Lieben, macht's gut. Bis dann.
Ciao.